Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Jasmin Embarek, Redakteurin in der Online-Redaktion der Zeit und Autorin eines Buches, das nächste Woche erscheint. Ein Plädoyer, das eigentlich bezogen ist auf die Debatten hierzulande. Radikale Kompromisse heißt das Buch. Dass wir uns heute wahrscheinlich alle für die internationale Großkrise wünschen würden. Ne? Hört auf, euch zu bekriegen, versucht Kompromisse zu finden. Jasmin Embarek, willkommen im Studio.
Hi, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, was für ein Tag. Ne? Sie hatten auch schon eine Menge Redaktionskonferenzen jetzt, die länger gingen als normal. Ne?
Ja, total. Also das ist ja was einen dann doch überrumpelt, obwohl man es die ganze Zeit in den letzten Tagen hat kommen sehen, wortwörtlich. Aber dann heute zu wissen, okay, wie geht man damit um mit so einer Lage, ist dann doch für alle Redaktionen dann etwas Großes.
Die Lage, Russland greift die Ukraine an, allein dieser Satz klingt schon so nach 19. Jahrhundert. Es ist die Realität, heute Morgen hat dieser Krieg begonnen gegen die Ukraine. Es ist das bestimmte Thema dieses Tages. Wir werden gleich unsere langjährige Beobachterin der Region dazuholen in diese Sendung. Sabine Adler, Osteuropa, Expertin im Deutschlandfunk Kultur, später auch noch sehr wahrscheinlich nach Brüssel schalten. Die Kollegen sind da auch gerade natürlich hinterher, den aktuellen Stand zu bekommen. Also wir werden Sie aktuell informieren, aber eben auch versuchen, diesen Tag und diese Ereignisse darüber hinaus zu fassen, zu begreifen. Die Nachrichten sind harte Realität. Seit heute Morgen greift Russland die Ukraine an. Wir schauen gleich genauer drauf, wie genau, in welchem Umfang. Jasmin Embarek, es gibt diese großen Worte. Zäsur, ist das ein Einschnitt? Ich fange mal etwas kleiner an. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie das heute erfahren haben? Und wie haben Sie das erfahren, an welcher Stelle?
Ich glaube, ich bin heute Morgen aufgewacht, wie viele. Und viele Menschen, die ja dann auf den sozialen Medien unterwegs sind, haben dann schon per Push-Nachricht wahrscheinlich mitbekommen, was passiert ist heute Nacht. Und dann geht man erstmal durch Twitter. Und irgendwie ist es keine Überraschung gewesen, weil das hat sich in den letzten Tagen total angebahnt. Es gab viele Menschen, die es vorausgesagt haben. Aber mich hat wirklich diese Begrifflichkeit, auch Zäsur, die du gerade genannt hast, so irritiert, weil so getan wurde, als wäre das jetzt ein plötzliches Ereignis. Und ich glaube, das ist unfair gegenüber den Menschen auch in der Ukraine zu sagen, dass das jetzt ein plötzliches Ereignis ist.
Da kann wahrscheinlich Sabine Adler einstimmen. Seit vielen Jahren sehr genaue Beobachterin der Politik Russlands, aber auch der Ukraine. Sie waren Korrespondentin in Warschau für die Ukraine, aber auch viele Jahre in Moskau. Haben jetzt einen sehr genauen Blick darauf, was gerade passiert. Was ist heute passiert? Was ist bisher passiert?
Also bisher ist eigentlich Worst Case passiert. Alle Prognosen, wie man sich einen solchen Angriff vorstellt, gehen über das hinaus, was da aufgezeichnet wurde. Man hat ja immer gedacht, dass es, wenn es zu einer Besetzung kommt, dass es dann um die Ostukraine geht, dass die Truppen vom Osten von Russland dann in Donbass bzw. In die Luganske sogenannte und Donetsker Volksrepublik einmarschieren. Aber es ist was viel, viel Schlimmeres geschehen. Es sind nämlich Luftschläge im ganzen Land passiert. Also in vielen, vielen großen Städten. Ich bin heute Morgen zum Beispiel aufgewacht mit das Erste, wie wir gerade gehört haben, das Erste, man geht ins Internet, man hat diese Nachricht und das Allererste, was ich gehört habe, war eine Sirene in Kiew. Und es gibt Luftschläge in ganz vielen Städten der Ukraine. Wir kennen das Ausmaß nicht, wir kennen keine Angaben über Opfer. Und es gibt von drei Seiten, nämlich von Süden, von der Krim aus, vom Osten, wie erwartet, muss man schon fast sagen, und vom Norden von Belarus aus, den Einmarsch mit Panzern und mit Artillerie. Das heißt also, da muss man auch eine Bodenoffensive befürchten. Das Land wird also richtig in die Mangel genommen und wirklich ganz hart und unerhört attackiert.
Ich schaue gerade in den Chat hier heute bei uns im offenen Studio, die Hörerinnen und Hörer, die bei uns dabei sind per Videokonferenz. Wenn Sie mögen, können Sie übrigens auch noch mit einsteigen. deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio ist die Adresse. Da finden Sie den Link und da finde ich von Ludger Wagner die Aussage, dass es bei ihm persönlich die Angst ist, die ihn da ergriffen hat und die Sorge um die Menschen dort. Sabine Adler, Sie haben es ja gerade schon angedeutet, wir wissen noch nicht so richtig, was es eben auch für die Menschen dort bedeutet. Also beispielsweise Zahlen von Verletzten, von Toten.
Es gibt so einzelne Zahlen, die sagen aber noch nicht viel aus. Es gibt zum Beispiel eine Nachricht über einen getöteten Jungen in Donetsk und also wirklich sehr, sehr viele einzelne Zahlen. Das ist im Grunde genommen im Moment nicht die Situation, dass man einen Überblick geben kann. Dazu haben wir zu wenig Informationen. Wir wissen aber, dass die Ukraine eben auch das Land jetzt in den Kriegszustand versetzt hat. Wir haben ja da die Mobilmachung gestern gehört. Es ist eine große Bereitschaft der Ukrainer, jetzt die Waffe auch in die Hand zu nehmen. Der Präsident hat heute ausdrücklich angeboten, jeder, der eine Waffe haben möchte, um das Land zu verteidigen, würde sie kriegen. Es gibt eine große Bereitschaft. Die Menschen haben sich seit Wochen darauf vorbereitet, zum Beispiel am Wochenende Trainings absolviert. Eine große Nationalgarde, eine Reservistenarmee von einer Million Personen. Also der Widerstand der Ukraine, der wird sicherlich groß sein, der wird auch tapfer sein, aber man muss sagen, die Übermacht, die russische, die ist so groß und zusätzlich zu dieser militärischen Übermacht von Russland, muss man sagen, gab es noch einen zusätzlichen fürchterlichen, nun Verrat kann man es nicht nennen, denn er ist passiert die ganze Zeit schon. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko, der ja die russischen Truppen auf seinem Territorium hat, von wo aus sie auch losmarschieren, voll dabei sind, der hat heute nochmal zusätzlich angeboten, dass seine Truppen, also belarussische Truppen, belarussisches Heer sich auch gegen die Ukraine in Bewegung setzen könnte, wenn das denn erwünscht würde. Und zugleich hat er angeboten, dass er für Friedensverhandlungen zur Verfügung steht. Er hat also appelliert an die slawischen Völker, die ja das ukrainische, russische und belarussische sind, dass er wie bei den Minsker Verhandlungen vor 8 Jahren, 2014, sozusagen die Plattform bereitstellt für Gespräche. Und das ist nun wirklich, auf der einen Seite ist er Kriegspartei, möchte sie gerne sein, noch ausweiten und dann sozusagen der unabhängige Platz, wo man mal in Ruhe über Frieden spricht, das ist schon eine ziemliche Chuzpe.
Tja, diese Dimensionen sind wahrscheinlich die viele jetzt erschrecken. Sabine Adler, Sie haben es ja beschrieben. Es gibt auch Karten, die man gerade auch schon sehen kann, die von Medien verbreitet werden. Die Ukraine, die wirklich Angriffe erlebt, offenbar bis Lemberg, also bis fast an die polnische Grenze. Jasmin Embarek, ich sag's mal für mich, aber ich glaube, ich beschreibe damit vielleicht auch ein Problem der deutschen Öffentlichkeit, der deutschen Politik, dass es schwerfällt, diese neue Realität zu begreifen, weil bisher ja immer irgendwie die Erfahrung war, es gibt so eine Art Restrealität, selbst bei den, ich sage jetzt mal vereinfacht, den Schurken der internationalen Politik, selbst Nordkorea ist nie den letzten Schritt gegangen, das Regime in Teheran ist nicht den letzten Schritt gegangen. Man konnte sich immer darauf verlassen, dass vor der absoluten Eskalation doch noch irgendwo die Abbiege kam und das ist jetzt anders.
Das ist jetzt anders und ich glaube, dieses Selbstverständnis, gerade aus westlicher Perspektive, dass der letzte Schritt nicht passieren wird, das ist auch ein Privileg, weil das hier in den Ländern, die maßgeblich die Entscheidungen treffen, auch in Europa, so gewohnt sind durch ihre Machtstellung. Und da jetzt zu sehen, dass Putin davon nicht abhängig ist und sich auch nicht davon einschüchtern ließ, dass es darum geht, wer Waffen liefert, wer Sanktionen verordnet, das ist natürlich was, wo man mit offenem Mund am Ende dasteht, weil man damit halt überhaupt nicht gerechnet hat.
Ich schaue nochmal in den Chat hier. Frau Koch schreibt, dass sie paralysiert sei, wie zuletzt bei 9/11, also beim Anschlag auf das World Trade Center, auf die USA. Sie sind, Frau Embarek, Jahrgang 1999. Also Sie haben glücklicherweise auch, es wird ja jetzt immer vom Ersten Krieg gesprochen, seit dem Zweiten Weltkrieg, da muss man natürlich auch die Jugoslawienkriege beachten und darf sie nicht außer Acht lassen. Aber es ist natürlich auch gerade für Ihre Generation wahrscheinlich eine komplett neue Situation.
Ich glaube, das kommt darauf an, wie sehr man das betrachtet. Also ich muss ehrlich sagen, dass Kriege außerhalb von Europa mich genauso anfassen, wie das jetzt gerade der Fall ist in der Ukraine. Das heißt, hier geht es gar nicht um eine Abwägung, was schlimmer ist, sondern Krieg ist eine absolute Realität, von der wir das Privileg hatten, dass es jetzt bis jetzt nicht in Europa war und nicht so nah. Aber jetzt das Gefühl für viele junge Leute, gerade in Deutschland, dass jetzt in unseren Nachbarstaaten diese Situation herrscht, ist neu, aber ich muss ehrlich sagen, dieses Überraschende macht mich auch ein bisschen wütend, weil es, wie gesagt, ein sehr großes Privileg ist.
Sabine Adler, ich vermute, da können Sie einstimmen, weil Sie ja sehr intensiv eben auch seit 2013, 2014 die Ukraine, diesen Konflikt beobachtet haben. Das war ja nie friedlich, nie komplett friedlich.
Das war nie komplett friedlich und das, was die Ukrainer jetzt in den letzten Monaten, aber eigentlich auch genau genommen die ganzen 8 Jahre hinweg schon etwas erstaunt hat, das war diese merkwürdige mangelnde Empathie, dieses Desinteresse geradezu für diesen Krieg, der die ganze Zeit im Gange ist, der 14.000 Menschen das Leben gekostet hat. Und selbst bei dieser zugespitzten Situation, die wir genau genommen seit voriges Jahr April, seit diesem riesigen Truppenaufmarsch, im vorigen Jahr ging das los, wir erinnern uns, mit 30.000 Mann an der ukrainischen Grenze. Jetzt sind wir ungefähr bei 150.000. In dieser Zwischenzeit ist immer nur was dazugekommen, nie abgezogen worden. Und das hat in der westlichen Wahrnehmung eigentlich einschließlich der Bundesregierung eigentlich nicht dazu geführt, das ernst zu nehmen, was sich dort tut und da mal zu sagen, wie können wir dieser Ukraine eigentlich zur Seite stehen, die doch voller guten Willen ist, eine Demokratie zu werden, zu sein, die in Richtung Europa möchte, die in die NATO möchte, verständlicherweise auch anhand dieser Truppenaufmärsche, und die überhaupt nicht irgendwie unsere Sympathie und Solidarität bekommen hat. Das ist etwas sehr, sehr Merkwürdiges. Und dann ist noch etwas wirklich Peinliches passiert. Ich muss daran erinnern, an einem solchen Tag wie heute, die Ukraine bittet in einer solchen Situation um Waffen und kriegt 5.000 Helme angeboten. Sie bittet um harte Sanktionen und kriegt das lange, lange Festhalten bis zum gestrigen Tag an Nord Stream 2. Und es ist immer noch kein Politiker, vielleicht ist es mir entgangen in den letzten Stunden, aufgetreten, der gesagt hat, lieber Herr Gerhard Schröder, würden Sie jetzt vielleicht mal tunlichst Ihre Haltung gegenüber dem russischen Präsidenten überdenken. Ich habe es noch nicht gehört heute.
Russland greift seit heute Morgen 4 Uhr die Ukraine an. Und zwar das ganze Land, nicht nur die Gebiete im Osten, wie manche vielleicht vermutet hatten. Wladimir Putin, der russische Präsident, begleitet das Ganze mit einer Rhetorik, die klar macht, da geht es eben nicht nur um kleine Grenzkorrekturen am Rande, es geht um die ganze Ukraine.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель.
Ihr Ziel ist es, die Menschen zu schützen, die seit 8 Jahren von dem Kiewer Regime misshandelt und ermordet werden. Und zu diesem Zweck werden wir uns um die Entmilitarisierung und die Entnazifizierung der Ukraine bemühen und diejenigen vor Gericht stellen, die zahlreiche blutige Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung, einschließlich der Bürger der Russischen Föderation, begangen haben.
Also das war Wladimir Putin, der russische Präsident, heute Morgen in seiner Ansprache, mit der er den Militärangriff auf die Ukraine begründet hat. Ich will das weiter besprechen mit meinem heutigen Gast, Jasmin Embarek, Journalistin der Zeit Online-Redaktion, Beobachterin vor allem der Innenpolitik in Deutschland. Da stellt sich die Frage nach der richtigen Antwort natürlich auch sehr laut, aber sie stellt sich erstmal in der Ukraine und deshalb die Frage an unsere Osteuropa-Expertin Sabine Adler. Wie antwortet die Ukraine bisher? Was wissen wir darüber?
Also die Antwort des ukrainischen Präsidenten ist, dass er die Bürger aufgerufen hat, nicht in Panik zu verfallen, dass er, was ich schon mal gesagt habe, kurz vorher, dass er gesagt hat, jeder, der sich an der Verteidigung des Landes beteiligen möchte, der kann das tun. Es gibt da mehrere Verbände, es gibt die Einberufung der Reservisten, es gibt die Nationalgarde. Und man muss auch sagen, die Ukraine hat im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel eine sehr starke Partisanenbewegung gehabt. An diese Partisanenbewegung knüpft sie jetzt wieder an. Das ist ganz klar der Wille, dass sich das Volk in den kleinen territorialen Verbänden zusammentun wird und das Dorf, die Stadt verteidigen wird. Also da hat man einen großen Patriotismus und wird sich nicht so ohne weiteres ergeben. Was noch? Wir haben mitbekommen in den letzten Minuten, dass es eine zweite Welle von Luftschlägen gegeben hat, von Luftangriffen. Unter anderem ist ein Militärflughafen bei Kiew getroffen worden. Das heißt, das, was man in der Rede am Montag schon von Wladimir Putin gehört hat, diese erste lange, lange Hassrede von über einer Stunde. Da sind Ziele genannt worden, die an diesem Morgen angegriffen worden. Da wurde nämlich gesagt, dass die Ukraine zusammen mit der NATO die Infrastruktur aufgerüstet habe, dass es neue Flughäfen gäbe. In Klammern, in jedem Land gibt es Flughäfen. unter anderem Borispol bei Kiew oder in Kiew und Ivano-Frankowsk. Und jetzt sind es genau die Flughäfen, nicht Borispol, aber dieser Militärflughafen und der Flughafen von Ivano-Frankowsk angegriffen worden. Das heißt also, da, man muss davon ausgehen, da gibt es eine Beziehung zwischen dieser ersten Rede und den heutigen Angriffen. Das Ganze ist geplant und das seit einiger Zeit.
Ich schaue hier in die Kommentare im Chat hier heute im offenen Studio. Rudolf Stolze schreibt, das erinnert doch sehr an den Überfall auf Polen, auch gerade diese Rhetorik, die wir da wahrgenommen haben. Jasmin Embarek, ich will Ihnen jetzt nicht gleich diesen schweren historischen Vergleich aufbürden, aber was ja, und deswegen haben wir es auch extra nochmal eingespielt, die Rhetorik von Wladimir Putin deutlich macht, oder vielmehr ausschließt, ist ja eigentlich irgendeine Form der Verständigung.
Das tut sie absolut. Und ich glaube, dieses Zeichen dafür, wie gesagt, es wurde ja gerade schon gesagt, dass die erste Rede genau auf das, was passiert ist, angedeutet hat, das hätte auch eigentlich der deutschen Politik viel klarer sein sollen. Dass das Mittel gerade der Außenministerin und des Kanzlers in erster Linie natürlich Sanktionen sind und das wirklich sehr verspätete Einstellen von Nord Stream 2 ist, ein Zeichen dafür, dass die deutsche Außenpolitik auf die Situation nicht gut vorbereitet ist und diese Situation unterschätzt hat und sich mit ihren eigenen Problemen mehr befasst hat. Und das holt einen ein. Wobei ich auch eine Lanze für Annalena Baerbock brechen möchte, die von Anfang an seit Amtsantritt einen sehr scharfen Ton versucht hat, gegenüber Russland aufzubauen, wenn auch vorsichtig. Und man merkt, dass sie in ihren Aktionen definitiv mit Nachdruck wirken möchte. Und ich glaube, dass jetzt die anstehenden Sanktionen seitens der EU, aber auch von deutscher Seite mit ihrem Nachdruck durchaus gut sein könnten, aber trotzdem auch am Ende zu wenig, weil wir reden hier auch von einer Rhetorik von Putin, die zeigt, das ist eigentlich gerade egal und beeindruckt nicht.
Zu wenig ist für mich das Stichwort. Also man stelle sich vor, Olaf Scholz hätte schon bei dieser berühmten Situation in Washington gesagt, Nord Stream 2 steht übrigens zur Disposition. Angesichts dessen, was wir jetzt erleben, kann man davon ausgehen, dass das nicht unbedingt die russische Politik geändert hätte.
Nee, und es ist vor allen Dingen, also ich glaube, der Kern des Ganzen ist eine gewisse Naivität, eine vor allen Dingen westliche Naivität, zu sagen, dass das schon nicht passieren wird und zu sagen, Russland kann sich das nicht erlauben, Putin kann sich das nicht erlauben. Das war auch lange das Wording der deutschen Politik und dafür kriegt man jetzt die Quittung. Und ich glaube, auch die Gegendrohung von Putin, die gerade im Raum steht, wenn sich andere Staaten einmischen, dann werden sie sehen, was kommt. Das ist ja eine sehr offene Drohung, die kann alles beinhalten. Das heißt, es ist etwas sehr Unberechenbares. Das würde auch unterschätzt. Und da jetzt nur mit Sanktionen gegenzugehen, ist schwierig, aber auch mit mehr, weil man natürlich nicht weiß, was ist das Unberechenbare.
Ich gebe Ihnen mal ins offene Studio eine Frage, die ich gerade schon gestellt habe, aber da hatte ich einen falschen Knopf gedrückt. Deswegen würde ich mich mal interessieren, auch bei Ihnen im Publikum, wie Sie stehen zu dieser ja politisch wirklich schwierigen Frage Waffenlieferung. Sabine Adler hat das ja gerade schon angesprochen, hat das auch, Sabine, das habe ich richtig rausgehört, als Fehler bezeichnet, da so zögerlich zu sein.
Ganz genau. Und das wird man revidieren müssen. Das geht gar nicht anders, denn das ist ja ungefähr so, wie wenn ein Haus in Flammen steht und die Feuerwehr wird gebraucht und man kriegt hier einen Besen gereicht. Also so geht das nicht. Das ist eine Haltung, die so in der deutschen Politik nicht haltbar ist. Ich würde gerne, wenn ich darf, auf die Rhetorik der Rede von Putin heute Nacht nochmal zu sprechen kommen. Er hat Ziele genannt. Er hat in dieser Begründung, warum jetzt dieser Einmarsch kommt, drei Ziele genannt. Das erste Ziel sei eine Entnazifizierung der Ukraine. Und das zweite Ziel eine Demilitarisierung. Und er hätte aber auch gesagt, also es wird keine Okkupation geben und man würde ja auch die Souveränität der Nachfolgestaaten der Sowjetunion anerkennen. Und wenn man das mal übersetzt, was heißt das eigentlich, Entnazifizierung? Dann muss man sagen, da gibt es auch eine Rhetorik, die sich seit 2013 schon die ganze Zeit fortsetzt. 2013 wurde die Bewegung auf dem Maidan, diese großen Proteste gegen das korrupte Janukowitsch-Regime, wurde immer dafür diffamiert von russischer Seite als eine Neonazi-Faschistenbewegung. Und die Regierung wird jetzt ganz klar von Putin als eine Nazi-Junta bezeichnet. Das heißt also, diese Entnazifizierung heißt nichts anderes, als dass man die ukrainische Regierung hinwegfegen möchte. Diese zweite Androhung, Demilitarisierung, heißt, die Ukraine, wie Putin meint, sei vollgepumpt mit NATO-Waffen. Die soll sie alle abgeben. Sie soll also sich fügen, klein beigeben. Und keine Okkupation heißt in meiner Übersetzung, dass ein Marionettenregime wahrscheinlich eingesetzt werden soll. wenn es überhaupt dazu kommt, wenn die Ukraine vielleicht auch doch dank endlich dann mal der westlichen Unterstützung die Hilfe und Unterstützung bekommt, um das nicht geschehen zu lassen.
Jetzt haben wir hier zwei Meinungen, die ich mal stellvertretend nenne in unserer Diskussion im Publikum. Ein Zitat von Christoph Siering, gewaltloses Handeln ist die effektivste Möglichkeit, mit Feindschaft umzugehen. Also klingt für mich nach einem klaren Nein zu dieser Waffenlieferungsfrage. Es gibt aber auch Martin Müller, der sagt, die grundsätzlich auszuschließen, habe er schon vor dem Angriff für einen Fehler gehalten. Es geht nicht um einen Angriff, sondern um die Verteidigung einer werdenden Demokratie, schreibt er bei uns im Chat. Jasmin Mbarek, Ihre Haltung?
Ich glaube, sozusagen prinzipiell vorher präventiv gewaltlos sein zu wollen, ist immer ein gutes Zeichen und auch ein Zeichen von Demokratien. Aber wir haben jetzt gerade den Fall, also wenn den Ukrainern dazu geraten wird, sich eine Waffe abholen zu können, damit sie sich verteidigen können, ist das ein ganz klares Zeichen unserer Solidarität zu sagen, dass wir weiterhin auch Menschen damit ausstatten können, wenn es zum Kriegsfall kommt, weil die Menschen sich sonst nicht wehren können. Also meine persönliche Meinung dazu ist, dass das auch ein Fehler war, dass vorher uneingeschränkt auszuschließen, und darüber muss definitiv diskutiert werden.
Wobei man dann ja darüber diskutieren muss, mit welchem Ziel man eigentlich Waffen liefert. Ist es letztendlich nicht auch die Gefahr eines größeren Blutzolls, also eine stärkere Ukraine, die aber immer schwächer sein wird als das russische Militär? Denn das würde man und wird man wahrscheinlich nicht hinkriegen, die Ukraine in ein militärisches Gleichgewicht mit der Russland zu kriegen.
Ich glaube, es gibt halt hier zwei moralische Fragen. Da ist die Grundfrage, ob man selbst sozusagen schuld am Blutvergießen sein möchte, ob Blut an deutschen Waffen kleben soll. Das ist ja dann die Endfrage gerade. Aber ich würde sagen, wir sind einen Schritt weiter, weil es darum geht, dass ein gesamtes das Volk angegriffen wird und dass es hier ein komplettes Verletzen von Menschenrechten ist, dass dort invasiert wird und dass dort Menschen angegriffen werden und sterben werden. Das heißt, wenn wir uns mit der Ukraine solidarisieren, muss es auch entweder zum einen den klaren Aufruf geben, alle, die hierhin flüchten und flüchten wollen, mit Blick auch auf Polen, und das muss auch ganz klar abgesprochen werden, dass das passiert, dass die Menschen über Polen flüchten können und wir hier Platz dafür haben, dass diese Menschen nach Deutschland auch kommen können. Und in anderer Hinsicht auch, werden Waffen benötigt, dann muss man darüber sprechen, dass man das auch trotzdem liefern kann.
Frage aber, und die würde ich nochmal an Sabine Adler geben, ist das nicht auch möglicherweise genau das russische, das putinsche Kalkül, diesen Konflikt auszuweiten? Also letztendlich westliche Staaten, die NATO mit reinzuziehen. Bisher waren wir ja irrtümlicherweise davon ausgegangen, dass es auch in Moskau ein Interesse geben könnte an Eskalation. Aber möglicherweise ist diese noch viel größere Eskalation ja etwas, was er verfolgt.
Das ist durchaus möglich, denn man muss ja auch immer wieder sich an seine Worte erinnern, wenn er sagt, dass die Sicherheitsbedürfnisse von Russland nicht befriedigt werden, dass der Westen nicht auf diese Sicherheitsbedürfnisse eingehen würde und dass diese ganze Ordnung, wie sie jetzt besteht, für ihn überhaupt nicht akzeptabel ist. Also man muss dahinter vermuten, dass er tatsächlich eine neue Weltordnung schaffen möchte. Und dazu könnte natürlich auch gehören, dass er den Krieg auch, heute der Verweis in der Rede auf seine Atomwaffen, dass er den Krieg sogar noch weiter ausweiten möchte. Das ist also durchaus möglich, das muss man mitdenken. Was wirklich verhängnisvoll ist über diese ganzen Kriegsanzeichen, die es gegeben hat, dass darüber so viel Zeit verstrichen ist, dass selbst wenn man jetzt Waffen liefern würde, moderne Waffen liefern würde, ich sehe das gerade auch im Chat, dass jemand schreibt, ja, ist es denn nicht viel zu spät? Ja, das ist viel zu spät. Das ist für die Lieferung viel zu spät. Und das ist, und da finde ich, hat der Hörer völlig recht, das ist auch für das Training zu spät. Da ist wirklich ganz, ganz wertvolle Zeit vergangen. Und das ist, ich weiß nicht, wie wir das wieder aufholen wollen, keine Ahnung.
Wir haben heute Jasmin Mbarek hier zu Gast, seit letztem Jahr Redakteurin bei Zeit Online, vorher unter anderem bekannt geworden durch ihren Podcast Auf einen Polity mit Jasmin Mbarek und vielleicht bald noch bekannter als Autorin. Ihr erstes Buch erscheint nächste Woche, Radikale Kompromisse, warum wir uns für eine bessere Politik in der Mitte treffen müssen. Ja, ich würde das heute ja gerne Wladimir Putin zurufen.
Ja, ich auch. Aber ich glaube, das ist sozusagen die These, dass wir eine bessere Debattenkultur brauchen. Das ist halt etwas für Demokratien und für demokratische Grundlagen. Und ich glaube, die können wir Putin prinzipiell nicht zuschieben.
Aber das Problem, und ja, dann ja auch für unsere Demokratien im Westen insgesamt, diese Großkrisenlage, die fordert ja ganz viele Leute. Ne? Also wir merken das gerade, wie Bundesregierung, also wenn wir uns die deutsche Politik anschauen, wie die Bundesregierung, die Regierungsmitglieder, der Bundeskanzler, aber auch die Außenministerin, die hier zum Beispiel das Ziel hatte, eine Klima-Außenpolitik zu entwerfen, jetzt sich im Grunde so mit Problemen des 19. Jahrhunderts rumschlagen muss.
Ja, ich würde gerne nochmal diesen Kommentar aufgreifen, den du eben angesprochen hast, dass wichtige Themen durch solche Krisen wie Klimapolitik überschattet werden. Ich finde, das ist zweiseitig. Ich glaube, das hat auch viel mit Aufschieben der letzten Bundesregierung damit zu tun, wie man mit außenpolitischen Krisen umgeht. Wer da die Schwerpunkte hat, Heiko Maas, war natürlich auch retrospektiv einfach ein Totalausfall als Außenminister und hätte da viel mehr
auf. Ich glaube nicht nur retrospektiv, aber gut.
Ich glaube, dass sozusagen die Krisen, die gerade da sind, in diese neue Regierung, gerade im Blick darauf, dass Angela Merkel auch nicht mehr da ist und man sich gerade bei außenpolitischen Krisen sehr auf Angela Merkel verlassen hat, intuitiv. Jetzt mit Olaf Scholz und auch Annalena Baerbock als Außenministerin einfach ein neues Gefüge hat. Es wurde angekündigt, es wird feministische Außenpolitik gemacht, dann kommt die Frage nach Waffen und dann kann man auch, glaube ich, innenpolitisch gerade keinen großen Schwerpunkt setzen, weil man außenpolitisch performen muss.
Ich finde, das ist ein ganz interessanter Gedanke, auch dieser Rückgriff auf Angela Merkel. Ich hole auch mal Sabine Adler jetzt hier mit ins Gespräch, ja nicht nur Osteuropa-Expertin, sondern war ja auch einige der Merkel-Jahre Leiterin des Hauptstadtstudios vom Deutschlandradio. Ich habe mit Ralf Bollmann diese Woche gesprochen, Merkel-Biograf, der gesagt hat, das war eigentlich auch genau das Problem der Merkel-Jahre, dieser innenpolitische Reformstau, den man eben auch ein Stück weit rechtfertigen kann oder erklären kann zumindest damit, dass ja eine Krise nach der nächsten kam. Sabine, wir kommen aus dem Modus aber irgendwie nicht raus.
Ja, das ist richtig und dennoch würde ich da widersprechen. Also auf der einen Seite haben die Krisen, also wenn man daran erinnert, die Euro-Krise, damit fing das an, die Amtszeit von Angela Merkel und die vielen anderen Krisen, die haben unglaublich viel Aufmerksamkeit absorbiert und wir sehen das an so einem Tag wie heute, dass wir ja wirklich vollkommen besetzt sind, damit erstmal zu sortieren, diese unglaubliche Dynamik der Ereignisse zu ordnen und da einigermaßen einen Überblick zu kriegen. Aber ich finde, es hat sich etwas verändert bei diesem Konflikt. Man kann das nicht sagen, das ist jetzt der sozusagen, jetzt ist hier Außenpolitik, Krieg in der Ukraine und dann gucken wir mal ins Klima. Das ist leider miteinander ganz, ganz eng verwoben. Denn diese gesamte Problematik Nord Stream 2 hat sich, da ging es gar nicht so sehr um die Pipeline, da ging es ja vor allem darum, ist das eigentlich richtig, dass wir aus einer Ressource, nämlich Russland, immer Öl und Gas kaufen. Ist Öl- und Gaskauf überhaupt richtig, dieser Einsatz? Widerspricht das nicht vollkommen unseren Klimazielen? Es hat dieser Kauf, diese Importe von Öl und Gas aus Russland haben eigentlich in mindestens zweifacher Hinsicht unseren Absichten widersprochen, uns unabhängiger davon zu machen, von einer Ressource und vor allem von diesem doch sehr unsicheren Kantonisten Russland und aber eben auch uns in den Klimazielen überhaupt nicht voranzubringen. Wir haben uns da so dermaßen daran gekettet, es war so bequem, dass einfach, und man konnte ja dann Öl und Gas immer weiter verwenden, dann haben wir so gemächlich mal die anderen Energiequellen ausgebaut und das hat eigentlich nicht gereicht. Das hätte man forcieren können und das, was das Schlimmste ist, da, am heutigen Tag muss man das wirklich mal sagen, wir haben mit unserem Geld, mit dem wir diese Importe bezahlt haben, Wladimir Putins Rüstung bezahlt, Aufrüstung bezahlt. Das heißt, das ist der schlimme Zusammenhang. Und ich finde, an einem solchen Tag wie heute geht eigentlich überhaupt nichts anderes, als sich schleunigst zu überlegen, überhaupt gar kein Öl und Gas von Russland mehr einzukaufen.
Ja, also ich würde im Kern dem Ganzen, der Idee sozusagen, was falsch und richtig ist, da zustimmen. Aber ich glaube, wir haben ein ganz anderes Problem, dass wir uns nämlich nicht darum gekümmert haben, von wem wir abhängig sind, gerade mit Blick auf die Energieversorgung. Weil wir steigen nicht rechtzeitig aus der Kohle aus. Wir sind Atom runtergefahren. Wir haben nicht genug die erneuerbaren Energien ausgebaut. Und jetzt ist sozusagen die Abhängigkeit von Gas mit Blick auf Russland auch ein Problem, wenn man die Diversifizierung der Quellen aus anderen Ländern auch vorher nicht hinbekommen hat. Und ich glaube, jetzt kommen viele, also da würde ich zustimmen, dass Klimapolitik da mit reinspielt, zusammen und zeigt eigentlich, dass man sich nämlich nicht um große Baustellen gekümmert hat, weil man auch oft einfach in sehr großen Nischendiskussionen in Deutschland hängen geblieben ist. Stichwort Fridays for Future oder Atomenergie, dass man sich in bestimmten ideologischen Debatten einfach reingefressen hat und diese wichtigen Punkte, okay, was wenn und wie wird das real politisch passieren, wenn wir auf die Energiepolitik zu sprechen kommen, Das haben wir einfach verpasst und dafür zahlen wir jetzt auch, glaube ich, die Quittung.
Also es gibt von Dirk Hettkamp hier im Chat die Hoffnung, nein, Entschuldigung, ich bin verrutscht, das war nicht Dirk Hettkamp. Der schreibt nämlich, ist das nicht der Scherbenhaufen der Außenverteidigungs- und Energiepolitik der Merkel-Regierung? Ja gut, dann, wenn ich ihn schon zitiere, können wir das ja gerade nochmal aufnehmen. Also dieser Punkt, Energie war ein Thema, das immer unter vielen Gesichtspunkten betrachtet wurde, Sorgen der Bevölkerung, Klimawandel, Berücksichtigung von Interessen von Ministerpräsidenten, wo viel Kohle liegt, aber niemals Geostrategie.
Nee, absolut. Also da würde ich gerne nochmal auf, wie gesagt, bin ein großer Fan von Realpolitik und da gab es halt einfach energiepolitisch auch nicht die Debatten für, weil es wurde in Deutschland relativ oft einfach zwischen richtig und falsch und wer regiert und wer sozusagen Interesse an Wirtschaft hat, diskutiert. Das heißt, man hat gesagt, einerseits Angela Merkel hat kein Interesse daran, 1,5 Grad zu schaffen, aus der Kohle auszusteigen. Andererseits ist sie aus Fukushima so affektiv schnell ausgestiegen, dass sozusagen die Energiekrise danach nur damit begründet wurde, wir sind doch aus Atom ausgestiegen, wir haben schon fast alles gemacht, was geht. Wir müssen jetzt gucken, dass wir Erneuerbaren ausbauen. Und das hat sich halt langgezogen. Ich glaube, dass Angela Merkel in der Energie- und Klimapolitik maßgebliche Fehler gemacht haben, die auch irreversibel sind.
Ich kann das, glaube ich, schon verraten. Erscheint ja erst nächste Woche, aber so eine kleine Bombe zünden Sie an diesem Buch für alle, die irgendwann mal den schönen Aufkleber hatten, Atomkraft, nein, danke. Sie sagen ja, nicht Atomkraft, ja bitte, aber lass uns doch mal ernsthaft drüber nachdenken, ob wir diese Brücke nicht vielleicht lieber nutzen als andere Brücken, die uns ja jetzt gerade ganz offensichtlich wegbrechen.
Ja, also wir werden trotzdem, das ist, muss man leider sagen, von Gas in gewisser Hinsicht immer abhängig sein, bis die Erneuerbaren zu 100% ausgebaut sind. Also auch wenn wir Atom jetzt als Übergang benutzen, brauchen wir auch für sozusagen die Strombündelung trotzdem noch Gas für die Wärme, fürs Heizen unter anderem. Aber meine These ist, dass wir sozusagen diese Atomdebatte so ideologisch geführt haben, dass wir gar nicht darüber nachgedacht haben, ob wir erst aus der Kohle aussteigen. Das heißt, ein Ziel, das eine Deadline hat, nämlich Kohleausstieg, was dazu führt, dass wir 1,5 Grad schaffen, versichert schaffen, weil wir jetzt keinen Ausstieg haben mit Datum, auch nicht in dieser Ampelregierung und dann sagen, dann kümmern wir uns um Atom, weil den Atommüll gibt es, Atommüll ist etwas Schlechtes, Strahlung ist etwas Schlechtes, aber es ist etwas, was man nicht mit einem Datum versehen kann, so wie man 1,5 Grad versehen kann. Ich glaube, diese realpolitische Debatte, welches Risiko gehen wir eher ein und was retten wir zuerst, das hätte man durchaus führen müssen.
Jasmin Mbarek, mit einem Gedanken, der sich unter anderem auch findet in Ihrem Buch Radikale Kompromisse, das nächste Woche erscheint, über das wir bestimmt ein bisschen mehr gesprochen hätten an diesem heutigen Tag. Zu Gast heute bei mir Jasmin Mbarek, Redakteurin bei Zeit Online im Ressort X, das sich mit den großen Themen beschäftigt, mit großen Zukunftsfragen eigentlich.
Genau, mit großen Schwerpunkten wie zum Beispiel Armut oder auch Krieg.
Krieg, ja. Krieg ist heute das große Thema, denn Krieg ist eine Realität im, ich wollte gerade sagen, im Osten der Ukraine, nein, da war es das schon, jetzt eben in der ganzen Ukraine seit dem Angriff heute Morgen. Wir haben darüber schon viel gesprochen, viele Gedanken ausgelöst. Die Frage natürlich nach dem, was jetzt passiert, was die Reaktionen sind des Westens. Das ist immer ein großer Begriff. Klaus Remme kann den für uns ein bisschen konkretisieren. Klaus Remme, Studio Brüssel von Deutschlandfunk Kultur. Es gibt sowohl die NATO, die natürlich dieser berühmte Westen ist, als auch die Europäische Union. Wie sind denn da die Reaktionen bisher?
Also man merkt an der Wortwahl, glaube ich, dass diese neue Zeitrechnung heute begonnen hat. Das hat begonnen mit Ursula von der Leyen um 8.30 Uhr als Kommissionspräsidentin, die diesen Angriff verurteilt hat. Und es geht weiter mit dem NATO-Generalsekretär. Der Nordatlantikrat hat stundenlang beraten. Die Pressekonferenz von Jens Stoltenberg ist vor nicht ganz einer Minute zu Ende gegangen. Er hat sich dann Fragen gestellt, aber auch da zeigte man, hörte man eine Betroffenheit, die schließen lässt, dass es hier um eine neue Normalität geht. Er hat auch dieses Wort, the new normal, hat er aufgegriffen. Und ich finde, der Tag rechtfertigt es, dass wir ihn einmal zu Wort kommen lassen mit der Wortwahl, die er auf Englisch folgendermaßen getroffen hat.
This is a deliberate, cold-blooded and long-planned invasion. The Kremlin's aim is to re-establish its sphere of influence, rip up the global rules that have kept us all safe for decades. This is the new normal for our security.
Jens Stoltenberg, wie er sagte, es handelt sich um eine kaltblütige Invasion, lange geplant, die darauf abzielt, die Sicherheitsstrukturen zu zerstören, die uns Sicherheit gegeben haben. Der NATO-Generalsekretär hat für den morgigen Tag einen virtuellen Gipfel angekündigt. Also das, was auf EU-Ebene heute Abend ab 20 Uhr mit den EU-Staats- und Regierungschefs stattfindet, das wird sich morgen auf NATO-Ebene fortsetzen.
Wir haben jetzt hier heute bei unserem offenen Studio schon vor einiger Zeit die Frage gehabt eines Hörers, ob das denn jetzt eigentlich in irgendeiner Form ein Bündnisfall sei. Er hat das offen gelassen, für welches Bündnis, aber ich greife das jetzt mal gerade auf, für die NATO.
Naja, er wird sicherlich Artikel 5 meinen, das heißt den kollektiven Verteidigungsfall. In der Tat war das Thema kollektive Verteidigung beim NATO-Generalsekretär eben Thema, obwohl es sich ja hier um einen Angriff auf die Ukraine handelt, also auf einen Staat, der NATO nicht angehört. Aber es ist kein Zufall, dass die Beratungen heute im Nordatlantikrat auf Ansinnen von, und ich habe mitgezählt, 8 NATO-Staaten unter Artikel 4 des NATO-Vertrags fielen. Das heißt also, ein Konsultationsmechanismus, der in diesem Artikel organisiert ist, für den Fall, dass die Bündnissicherheit bedroht ist. Und das ist sie aus Sicht dieser Staaten ganz sicher. Diese 8 Staaten, ich nenne sie jetzt nicht einzeln, aber sie kamen zur geringen Überraschung vor allem aus Osteuropa, denn da scheint ja die Bedrohung mit Händen zu greifen. Also ein Bündnisfall, nein, kann es nicht sein, solange es sich hier um einen Krieg handelt, der die Ukraine betrifft. Und man hat ja auch in den vergangenen Wochen klargemacht, vor allen Dingen auch aus Washington, dass es hier zu keiner direkten Konfrontation kommt. Aber wir hören seit wenigen Stunden, seit heute Morgen, auch aus deutschen Politikermündern, dass das Thema Waffenlieferungen keinesfalls ad acta gelegt ist, sondern seit heute Morgen wieder auf dem Tisch liegt.
The new normal. Jasmin Mbarek, es ist ja auch immer wieder diese Frage, die auftaucht, bei all dem, was wir jetzt hören, was da heute schon beschlossen ist, was noch beschlossen werden wird. Es sind Sanktionen, es sind diese Möglichkeiten. Lassen wir jetzt mal diese Waffenlieferungsfrage noch kurz außen vor. Es gibt die Aussage von Sigmar Gabriel, dem früheren Außenminister, von gestern im Deutschlandfunk, der gesagt hat, Putin hat das längst als eine Art Großmachtssteuer verpreist, also eingepreist. Und damit sagt es ja auch, sind die dann eigentlich wirkungslos? Wissen wir das jetzt schon?
Ich glaube in gewisser Weise so, und da würde ich auch ein Zitat von Macron aufgreifen, der gesagt hat, dass er wortwörtlich Putin gar nicht mehr wiedererkennt. Also das ist etwas sehr rhetorisch gut Verpacktes, aber damit eigentlich zu sagen, da ist gar keine Gesprächsbereitschaft in dem Sinne, dass man das jetzt gerade unterbinden könnte seitens der EU-Staaten oder Deutschland oder Frankreich in dem Falle. Und ich muss auch sagen, das zeigt eigentlich, dass die Situation gerade so unvorhersehbar ist im Sinne von, welche Sanktionen wie wirken können, dass wir wirklich Step by Step jetzt schauen müssen, was wie ob wirkt.
Klaus Remme, Sie atmen schwer, ich ahne, dass Sie was...
Nein, gar nicht. Dann ist das Mikrofon zu nah dran. Aber ich würde doch glauben, Sigmar Gabriel, und ich habe das Interview gestern Morgen gehört, er hat kommentiert die Sanktionen, die praktisch binnen 24 Stunden beschlossen und in Kraft getreten sind. Da ging es um einen bewussten ersten Schritt, weil man schlicht noch nicht sicher sein konnte, dass das, was heute Nacht passiert ist, geschehen würde. Das, was heute Abend auf dem Tisch liegt im Kreise der EU-Staats- und Regierungschefs, das wird ein anderes Sanktionspaket sein. Und ich bin gar nicht sicher, ob Wladimir Putin die Größe eines solchen beispiellosen, bisher nicht dagewesenen Sanktionspaketes einfach so einpreisen kann. Ich vermute, man wird sich hier auf Sanktionen konzentrieren, die Achillesfersen Russlands treffen. Und zwar nicht mehr nur als Abschreckung, sondern nach einer solchen Tat nicht als Vergeltung, aber doch als klare Reaktion, als Zeichen von Resilienz. Ich ziele da auf Technologieexporte, also Exportkontrollen oder Exportverbote an. Halbleiter, Stichwort Halbleiter, ja, das ist nicht ganz einfach für Russland zu kompensieren, denn aus eigenen Mitteln können sie es nicht beschaffen. Und selbst wenn man sich da halbwegs an der Seite von China wähnt, glaube ich, wird es enorme Auswirkungen haben. Nicht ohne Preis für uns, aber sehr, sehr schmerzhaft für die russische Wirtschaft.
Klaus Remme, in Brüssel mit den Reaktionen, die es bisher gibt, mit Einschätzungen von dort. Jasmin Mbarek von der Zeit Online-Redaktion, ganz herzlichen Dank bis hierhin.
Danke.
Und ich sage auch nochmal Danke an Sabine Adler, unsere Osteuropa-Expertin, die heute uns hier viel Expertise und Wissen mitgegeben hat für die Einschätzung. Dankeschön. Und Dankeschön auch an Klaus Remme. Tschüss.